D-Radio Wissen. Update.
Nur Allah weiß, warum sie das getan haben. Und gerade Allah hat sich entschieden, die türkische Clique zu bestrafen, indem er ihnen den Verstand und die Vernunft nahm.
Putin legt nach und die Türkei auch. Selten haben sich Staatschefs in den letzten Jahren so übel gegenseitig beschimpft. Was ist da los? Das ist das erste Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Heute hat Wladimir Putin seine jährliche Rede an die Nation gehalten. Und der russische Präsident hat es ziemlich krachen lassen. Er nannte die türkische Regierung verräterisch und heimtückisch. Und nicht nur das.
Wir wissen, wer sich in der Türkei die Taschen vollstopft mit dem aus Syrien geschmuggelten Öl. Mit diesem Geld werben die Terroristen Söldner an, kaufen Waffen und führen Anschläge durch gegen die Menschen in Frankreich, im Libanon, Mali oder auch in anderen Ländern.
Der russische Vorwurf, die Türkei, sogar Präsident Erdogan und seine Familie persönlich, würden sich durch Ölgeschäfte mit der Terrororganisation IS bereichern. Verleumdung, sagt Erdogan und legt heute auch nach. Er sagt, dass Russland selber in Ölgeschäfte mit dem IS verstrickt ist. Russland und die Türkei hacken aufeinander ein, seit die Türkei letzte Woche ein russisches Kampfflugzeug an der türkisch-syrischen Grenze abgeschossen hat. Das werde die Türkei noch mehr als einmal bereuen, sagte Putin heute. Die Türkei will sich für den Abschuss nicht entschuldigen. Russland will das nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt zerreißen in Zeitlupe die russisch-türkischen Beziehungen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt, dass es für die Russen zur Tradition gehört, gern mal Gerüchte in die Welt zu setzen. Und der türkische Ministerpräsident spricht sogar davon, dass die Lügen der sowjetischen Propagandamaschinerie wieder da sind. So zitiert ihn die Nachrichtenagentur Anadolu. Russland hat mehrere Sanktionen gegen die Türkei auf den Weg gebracht. Auch die Pläne für die russisch-türkische Pipeline Turk Stream liegen seit heute auf Eis. Wo soll das alles noch hinführen? Zumindest lenkt es davon ab, dass sowohl der Türkei als auch Russland vorgeworfen wird, in Syrien ihren ganz eigenen Interessen nachzugehen. Die Türkei kämpft dort vor allem gegen Kurden, sagen Kritiker. Und Russland wolle in erster Linie Syriens Machthaber Bashar al-Assad stützen. Und was die Diplomatie betrifft, vielleicht kann die zweite Reihe wieder kitten, was die erste zerschlagen hat. Die Außenminister von Russland und der Türkei haben sich heute in Belgrad getroffen. Was da geredet wurde, das ist aber noch nicht öffentlich geworden. Die FIFA hat es mal wieder in die Nachrichten geschafft. Mit Festnahmen, na klar, aber nicht nur. Schon wieder sind heute hohe FIFA-Funktionäre festgenommen worden. Schon wieder in einem Nobelhotel in Zürich. Diesmal waren es die Präsidenten des nord- und südamerikanischen Fußballverbandes. Korruptionsverdacht. Das wundert nur noch wenige. Neu ist, dass das FIFA-Exekutivkomitee, also zumindest der Rest des Komitees, der nicht gerade festgenommen oder suspendiert ist, dass das Restkomitee ein umfassendes Reformpaket verabschiedet hat. Die Führungsspitze soll neu organisiert werden, berichtet Jens Wolters.
So sollen der Präsident und die Mitglieder eines neu eingesetzten Councils maximal 12 Jahre im Amt sein dürfen. Das Council wird demnach das bisher mächtige Exekutivkomitee ersetzen, wie eine Art Aufsichtsrat bei großen Wirtschaftsunternehmen. Darüber hinaus will die FIFA transparent werden und etwa die Vergütung ihrer Funktionäre jährlich öffentlich machen.
Der FIFA-Kongress soll Ende Februar über die Reform abstimmen. Dann soll auch ein neuer Präsident für den Fußball-Weltverband gewählt werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gibt es viel Spott für die festgenommenen FIFA-Funktionäre. Viele empören sich vor allem darüber, wo die Festnahmen stattgefunden haben. HD Beretz twittert, standesgemäß klickten Handschellen im 5-Sterne-Hotel. Melande schreibt auf tagesschau.de, ich bin ja wirklich kein Moralapostel, aber ein bisschen mehr Anstand würde unseren Eliten mal wieder guttun, anstatt in Luxushotels das Geld der anderen zu verprassen. Auf der Seite der Neuen Zürcher Zeitung spottet Steuerzahler 2014, das war aber auch ziemlich blauäugig, angesichts der momentanen Situation ausgerechnet in die Schweiz zu fliegen. Warum führt man die Tagung nicht in den Emiraten durch? Das Wetter ist dort momentan besser, die Hotels sind Weltklasse und der Emir wird mit Sicherheit übereifrige Staatsanwälte an die Kette legen. Und Raven schreibt, wenn die nächsten Tagungen der FIFA weiter in der Schweiz stattfinden, gehen der FIFA bald die Delegierten bzw. Mitglieder des Exekutivkomitees aus. Beschlussunfähigkeit mangels anwesender Personen. Sandro twittert, vermutlich ist das Sepplys neue Taktik. Wenn niemand mehr abstimmen kann, bleibt er Präsident. Der Tweet von G. Müllert geht in die gleiche Richtung. Das FIFA-Exekutivkomitee hat angerufen, denen fehlt noch einer zum Skat.
Was sonst noch wichtig war?
Die Europäische Zentralbank macht weiter mit ihrem umstrittenen Milliardenprogramm zum Kauf von Staatsanleihen. Die EZB will jetzt länger als angekündigt sehr, sehr viel Geld in den Markt pumpen. Bis März 2017. Jeden Monat 60 Milliarden Euro. Und das betrifft direkt uns und unser Geld auf der Bank, sagt Finanzmarktexperte Max Otte in der ARD.
Die Leidtragenden sind die Sparerinnen und Sparer, die natürlich auf ihre Einlagen nichts mehr bekommen. Dann habe ich natürlich jedes Jahr einen schleichenden Wertverlust auf dem Sparkonto. Und das ist im Prinzip schon seit vielen Jahren der Fall. Es läppert sich dann über die Jahre. Und nach 10 Jahren kommen dann auch mal 10-12% Wertverlust zustande mindestens. Und das ist eigentlich nicht der Sinn einer Währungsordnung.
Die EZB will mit dem Milliardenprogramm die Inflation ankurbeln. Aber Experte Otte glaubt nicht, dass das die Lösung sein kann.
Wir versuchen mit immer mehr Geld, immer mehr billigem Geld und Zeit zu erkaufen, aber wir machen die echten Reformen nicht. Wir müssten tatsächlich drangehen an diesen Schuldenberg in der Welt und Schulden reduzieren, denn so betreiben wir nach wie vor Insolvenzverschleppung in der Hoffnung, dass irgendwann der Motor wieder anspringt. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert.
Noch ein paar Stunden, dann wissen wir, wie die Volksabstimmung in Dänemark ausgegangen ist. Es geht darum, ob Dänemark weiter einige Ausnahmen bei der Zusammenarbeit mit der EU behält oder eben nicht. Wenn die Dänen mit Nein stimmen, dann fliegt Dänemark raus aus Europol, der europäischen Polizei. Andererseits hat das kleine Dänemark Angst, bei der großen EU unter die Räder zu kommen. Viele Dänen fürchten, ihre Selbstbestimmung zu verlieren. Diese Angst hat Regierungschef Lars Løkke Rasmussen nicht.
Wir geben Souveränität ab. Aber das ist wie beim Fußball. Man kann natürlich alleine spielen, mit eigenen Regeln und alles alleine entscheiden. Wenn man aber mit anderen im Team spielt, dann muss man sich den Spielregeln unterwerfen. Aber das ist immer noch besser, als alleine zu spielen.
420.000 Menschen sterben jedes Jahr, weil sie verunreinigte Lebensmittel essen. Diese erschreckende Zahl hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt veröffentlicht. Es ist der erste WHO-Bericht dieser Art. Fast jedes dritte Opfer ist ein Kind unter 5 Jahren. Vor allem in Afrika und Südostasien sind Lebensmittelinfektionen ein großes Problem. In Europa sind sie vergleichsweise selten. Auch hier sterben jedes Jahr aber etwa 5.000 Menschen an den Folgen von Giftstoffen, Bakterien und Viren im Essen oder Trinken. Und Millionen erkranken.
Das Prinzip des Vorsatzes ist falsch interpretiert worden und das Gericht hat wichtige Indizien und Zeugenaussagen nicht berücksichtigt.
5 Jahre Strafe sind nicht genug, das hat der zuständige Richter in Südafrika erklärt. Jetzt drohen Oscar Pistorius, der gerade unter Hausarrest steht, 15 Jahre Haft. Das ist die Mindeststrafe für Mord. Der Ex-Leichtathlet ist heute von einem Berufungsgericht schuldig gesprochen worden. Er soll seine damalige Freundin ermordet haben, mit Schüssen durch die geschlossene Badezimmertür. Das neue Urteil soll im nächsten Jahr gesprochen werden.
Die große Frage, die alle interessiert, ist, gibt es einen terroristischen Hintergrund? Und ich kann bisher noch nicht sagen, dass wir das sicher wissen. Nach jetzigen Erkenntnissen können wir es nicht ausschließen.
Amoklauf oder Terroranschlag, da ist sich das FBI in den USA auch noch nicht sicher. Fest steht, dass in Kalifornien 14 Menschen erschossen worden sind, bei der Weihnachtsfeier in einer örtlichen Gesundheitsbehörde. Die beiden mutmaßlichen Täter, ein Mitarbeiter der Behörde und seine Frau, hat die Polizei erschossen. Auf der Feier hat es möglicherweise einen Streit gegeben, danach soll der Mitarbeiter bewaffnet zurückgekommen sein. Aber noch wollen die Behörden kein Motiv ausschließen.
Was noch wichtig wird.
Der Bundestag entscheidet morgen über den Syrien-Einsatz gegen die Terrororganisation IS. Bis zu 1200 deutsche Soldaten sollen vor allem bei der Luftaufklärung helfen. Dass der Einsatz kommt, gilt als sicher. Die Große Koalition hat genug Stimmen dafür. Schon am Abend entscheidet der Bundestag abschließend über das E-Health-Gesetz. Ärzte und Kliniken sollen besser vernetzt werden und auf der mittlerweile verpflichtenden elektronischen Gesundheitskarte sollen dann auch mehr Patientendaten gespeichert werden. Kritiker sagen, dass das zu viel Geld kostet und bezweifeln die Datensicherheit auf den Karten. 3 Wochen nach den Terroranschlägen von Paris wird morgen das erste Anschlagsziel wieder aufmachen. Das Café Bonne Bière. Dort wurden 5 der insgesamt 130 Menschen durch Terroristen getötet. Andere Restaurants und Cafés, in denen Menschen starben, planen die Wiedereröffnung im Januar. Das Konzerthaus Bataclan, in dem die meisten Menschen getötet wurden, wird wohl erst in einem Jahr wieder öffnen.
Und sonst in der Welt?
Das Meer vor Rio de Janeiro in Brasilien ist möglicherweise zu dreckig zum Segeln. Experten haben im Auftrag einer
US-Nachrichtenagentur Wasserproben im Segelrevier für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr genommen. Das Ergebnis? Die See vor Rio ist mit Krankheitserregern verseucht. In einem Interview sprach eine Expertin von einem extremen Umfeld. Das Meer sei so stark verschmutzt, dass Infektionen sehr wahrscheinlich sind. Aus ihrer Sicht ist das Wasser nicht geeignet, um dort Sport zu machen. Die Forscher sagen, dass Behörden in den USA oder Europa Strände und Gewässer bei einer ähnlich hohen Virenkonzentration sofort schließen würden. Wer 3 Teelöffel Meerwasser schlucke, infiziere sich mit fast 100%iger Sicherheit. Einen Fall hat es schon gegeben. Ein deutscher Olympiakandidat war nach einer Testregatta vor Rio wegen eines bakteriellen Infekts behandelt worden. Willkommenskultur ist das Wort des Jahres in Österreich. Das hat die Jury der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Universität Graz bekannt gegeben. Die ist für die Ernennung des Wortes des Jahres zuständig. Als Begründung hieß es, dass der Begriff zwar aus der Wirtschaftssprache komme, aber im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung eine neue Bedeutung bekommen habe. Und die wiederum würde den Umgang mit Migranten widerspiegeln. Die Uni Graz nennt auch das Unwort des Jahres. Das sind in diesem Jahr eigentlich 3 zusammenhängende Worte, nämlich besondere bauliche Maßnahme. Damit ist der Zaun gemeint, den Österreich an der Grenze zu Slowenien plant. Per Netz haben sich in diesem Jahr 34.000 Österreicher an der Abstimmung über Wort und Unwort des Jahres beteiligt. Auch in Deutschland wird in diesem Jahr noch das Wort des Jahres gekürt. Das Unwort des Jahres gibt es in der Regel im Januar.
Wissensnachrichten.
Teilen kann man mittlerweile so gut wie alles. Autos, Wohnungen, die Bohrmaschine, was auch immer. Dafür gibt es unzählige Internetplattformen. Das Ganze nennt sich Share Economy und die, die es gut finden, sagen, teilen statt besitzen ist günstig für uns und gut für die Umwelt. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Eine aktuelle Studie sieht da aber bei weitem nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Welche denn?
Die Wissenschaftler vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit haben sich ein paar Sharing-Modelle angeguckt, zum Beispiel den Fahrdienstvermittler Uber. Der ist ja ziemlich umstritten und sie sagen, es ist nicht unbedingt so, dass dieser Trend positiv fürs Klima und gut für die Umwelt ist, nur weil Autos geteilt werden. Und dazu hat die Studie Zahlen aus New York. Nach denen fahren dort die Menschen viel mehr Taxi, seit Uber da vor 2 Jahren angefangen hat, vor allem in den Randbezirken, einfach weil die Taxifahrten billiger geworden sind, meinen die Wissenschaftler. Das Ganze heißt Rebound-Effekt, also Rückprall-Effekt. Was weniger kostet, wird auch mehr nachgefragt und dann ist der Nutzen für die Umwelt futsch.
Okay, Umwelt nicht. Was ist mit dem Argument, Share Economy schafft neue Arbeitsplätze?
Lässt die Studie nicht gelten. Die Wissenschaftler sagen, die meisten Plattformen, Uber, aber auch Dienstleistungsplattformen wie zum Beispiel Helpling, die sehen sich nur als Vermittler und nicht als Arbeitgeber. Das heißt, die Menschen, die über diese Portale arbeiten, sind quasi selbstständig. Sie müssen sich also selbst krankenversichern und auch für ihre Altersvorsorge zahlen. Und sie können auch unter dem gesetzlichen Mindestlohn arbeiten, was natürlich eher negativ ist.
Uber und Helpling also in der Kritik. Was haben die Wissenschaftler denn noch angeguckt? Wie sieht es bei anderen Sachen aus?
Sie haben den Wohnungssektor angeguckt, zum Beispiel Airbnb. Ist eine günstige und einfache Möglichkeit, Zimmer oder Wohnungen von Privatleuten zu mieten. Aber die Autoren der Studie sagen, wenn immer mehr private Wohnungen gewerbsmäßig an Touristen vermietet werden, dann steigen die Mieten, weil das Angebot an Wohnungen knapper wird.
Immer diese Probleme auf der Erde, es hört nicht auf. Gehen wir lieber ins All. Die ESA hat gerade den Satelliten LISA Pathfinder losgeschickt. Und der soll helfen, Gravitationswellen nachzuweisen. Da musst du, glaube ich, einen Satz zu sagen.
Das sind die Wellen, die Albert Einstein vor ziemlich genau 100 Jahren vorausgesagt hat. Sie ergeben sich aus seiner Relativitätstheorie. Und bis jetzt sind diese Gravitationswellen noch nie nachgewiesen worden. Es gibt also noch keinen Beweis, dass sie wirklich existieren. Aber Wissenschaftler haben wenig Zweifel daran. Und laut dieser Theorie entstehen sie, wenn sich Masse im All bewegt, sodass der Raum selbst tatsächlich gestaucht und verzerrt wird. So wie zum Beispiel Wellen im Wasser, wenn man einen Stein reinschmeißt. Nur viel, viel, viel schwacher.
Okay, und diese Wellen soll LISA Pathfinder jetzt finden?
Nicht direkt. Der Satellit soll erstmal gucken, ob die Technik, die dafür gedacht ist, überhaupt funktioniert. Und zwar wirklich im Mini-Kleinformat. Das Ziel in 20 Jahren ist es, dass 3 Satelliten im All sind. Jeder dieser Satelliten hat einen Würfel dabei und diese 3 Würfel sollen dann in gleichem Abstand zueinander schweben. Also so als riesiges Dreieck 2 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das wird ständig dann mit einem extrem präzisen Laser gemessen und wenn der Abstand zwischen diesen Würfeln sich verändert, dann könnte das ein Zeichen für eine Gravitationswelle sein. Das ist zumindest der Plan. Und solche Würfel hat LISA jetzt im Mini-Format dabei, um erstens zu gucken, schweben diese Würfel auch wirklich frei, damit sie die Schwingungen wiedergeben und Ist die Messtechnik auch wirklich genau genug, um das abzubilden?
Ja, 2 bis 3 Würfel in einem Dreieck in 20 Jahren. Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Vielleicht doch wieder zurück auf die Erde. Erzähl uns mal was Positives.
Ich erzähle von einem Ingenieur in Mexiko, der arbeitet gerade an einer Art Antidrucker. Das ist ein Gerät, das bedruckte Seiten wieder weiß machen soll, sodass man sie nochmal benutzen kann. Dabei wird nämlich die Druckerfarbe durch einen Laser erhitzt, so schnell, dass das Papier nicht verbrennt, aber dass die Harze in der Druckerfarbe verdampfen und die Farbe krümelt dann ab. Wenn das alles so klappt, wäre das natürlich eine tolle Lösung, um eine Menge Holz einzusparen. Das Problem ist aber, bis jetzt kostet die Technik noch 10.000 Euro und sie dauert auch noch zu lange, nämlich 7 Minuten pro Seite.
Ja, aber okay, das ist bei meinem ersten neuen Nadeldrucker, glaube ich, auch so gewesen. Das ist mit der Zeit schneller geworden. Ich habe große Hoffnung auf den Anti-Drucker. Vielen Dank, Anna.
Wetter.
Morgen breitet sich wieder Regen aus. Bis ganz nach Süden schafft er es aber nicht. In Bayern und Baden-Württemberg ist auch morgen Sonne möglich. Es bleibt verhältnismäßig mild bei 6 bis 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.